Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Coffee and Chainrings Podcastes. Heute ein Kaffeekränzchen zu unserem inzwischen erfolgreich absolvierten Andalusia Bike Race in Spanien. Und bei mir sind der Büschi. Hi Büschi.
Hallöchen.
Bei mir ist die Imke. Hallo Imke.
Hallihallo.
Und der Mr. Wade ist auch dabei. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Ja, wir wollen uns heute über unsere Abenteuer unterhalten, die wir in Andalusien gemeinsam erlebt haben, beim Andalusia Bike Race. Wir sind dort ganz frisch jetzt wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Imke, du bist sogar heute, glaube ich, erst mit dem Flieger zurückgekommen. Du warst noch 2 Tage länger da.
Genau, heute Mittag bin ich gelandet.
Und hast das leider am Ende dann doch nicht mehr so schöne Wetter in Malaga genießen können noch und ein bisschen entspannt? Oder ist es wieder besser geworden?
Naja, also der erste Tag war richtig regnerisch und gestern konnte ich schon wieder Radfahren.
Hast du das Bike tatsächlich nochmal ausgepackt und hast eine Runde gedreht?
Nee, also das nicht mehr. Ich habe mir dann tatsächlich ein Rennrad ausgeliehen.
Ach so, okay. Ja, stark. Genau, und wir anderen drei, wir sind ja am Sonntagabend bzw. Sonntagnacht in Düsseldorf gelandet und es ist alles pünktlich verlaufen. Wir sind dann offensichtlich gut nach Hause gekommen. Ja, und jetzt wollen wir einfach nochmal so ein bisschen rekapitulieren aus der persönlichen, subjektiven Sicht, was wir da so erlebt haben. Das erste Etappenrennen, der erste Saisonhöhepunkt in 2025, den wir jetzt auch gemeinsam erlebt haben. Wir haben uns den ganzen Winter vorbereitet, sind glücklicherweise mehr oder weniger verschont geblieben von irgendwelchen Infekten und konnten dann am Montag den, ja, welches Datum war es denn im Februar?
24. glaube ich.
Am 24. Februar, genau, haben wir dann gemeinsam in Granada an der Startlinie gestanden, am Kongresszentrum mitten in der Stadt und sind in das große Andalusien-Abenteuer gemeinsam gestartet. Und ein Abenteuer ist es alle Male gewesen. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Stunde auch nochmal deutlich machen können, dass sich das Ganze so ein bisschen auch abhebt von dem, was wir in der Vergangenheit schon an Etappenrennen gefahren sind und was wir so kannten. Und wir sind in Teams gestartet. Mr. Wade und ich waren ein Team. Der Büschi ist mit dem Markus gestartet und die Imke ist im Mixed-Team mit dem Reini gestartet. Und fangen wir gleich mit der Dame an, Imke. Wie war das für dich? Du bist nicht das erste Mal vor Ort in Andalusien mit dem Bike gewesen. Du hattest schon mal vor vielen, vielen Jahren eine Abenteuerreise dahin gemacht. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und ja, jetzt aber das erste Mal im Mixteam am Rennstart. Wie war's?
Genau, also vor 24 Jahren, das war jetzt auch keine Abenteuerreise, das war eine wohlorganisierte Mountainbike-Mehrtagestour mit Gepäcktransport. Also das war schon sehr, sehr nett. Und was ich von damals noch so im Hinterkopf habe, dass es landschaftlich super schön war, aber trailmäßig gab es, ich denke, es gab einfach noch nicht so viel. Es gab so, was weiß ich, Schotterstrecken, ab und zu mal ein bisschen was Felsiges, aber kein Vergleich mit den Trails, die wir jetzt die Woche gesehen haben. Genau. Zu dem ersten Tag, was da am meisten hängen geblieben ist, das sind die Bergauframpen, muss ich sagen. Also da gab es gleich irgendwie zahlreiche und alle Fahrer um uns herum waren auch sehr motiviert, die Rampen mit ordentlich Kraft hochzufahren. Und ja, da habe ich mich dann auch immer mit zu verleiten lassen und das hat natürlich gleich am ersten Tag schon ganz gut Kräfte gekostet. Wir wurden aber auch mit superschönen Trailabfahrten belohnt. Das war schon ganz cool.
Wie seid ihr als Team so da reingegangen? Weil die Paarung mit euch beiden, die gab es ja vorher noch nicht. Und Wie war so der Leistungsverlauf oder der Leistungsunterschied bei euch?
Ja, der ist da. Also ich habe schon im Winter dem Reini ein bisschen vorgejammert, wie schwach und langsam ich bin, dass er sich schon mal so drauf einstellen kann. Und ja, das hat er auch gemacht und hat gesagt, alles in Ordnung, kein Stress. Und ja, also ich bin jetzt in die erste Etappe ein bisschen schnell reingegangen. Naja, gut, wenn das dann zu viel war, dann kann mich der Reini ja die 5 anderen Etappen da über die Strecke schieben. Das wird schon gehen. Ja, war gut, aber anstrengend die erste Etappe, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, Thomas, Mr. Warte, das können wir so auch bestätigen, ne? Also die erste Etappe, wie üblich oder wie schon so häufig in der Vergangenheit, erste Etappe bei uns, erstmal so ein Sondieren, man muss ins Rennen reinkommen, den Reisestress abschütteln, die Aufregung, die sich nach den ganzen Jahren Rennformate in verschiedensten Kategorien trotzdem immer wieder einstellt und dann, ja, dann sind wir losgefahren.
Ja, wie immer wieder verwunderlich, ne? Man macht das so häufig und so eine gewisse Nervosität ist dann plötzlich doch wieder da, obwohl man eigentlich gar keinen Grund hat, nervös zu sein. Ja, ich finde auch, kann man Imke nur beipflichten, steil über steil irgendwie, gefühlt war es eigentlich nur steil, was jetzt nicht so ganz stimmt, ne? Aber es waren schon sehr, sehr viele steile Stücke und Rampen da drin. Und ja, die erste Etappe, es war erstmal, wie lang war der erste Anstieg, wenn man das jetzt mal als einen Anstieg betrachtet? 25 Kilometer roundabout waren das, ne? Bis man oben war, mit immer wieder kleinen Abfahrten dazwischen. Wo kleine Abfahrten sind, sind auch wieder, auf der anderen Seite geht es dann auch wieder hoch. Und wenn es ein bisschen runter geht, geht es meistens auch steiler wieder nach oben. Und ja, so habe ich die erste Etappe in Erinnerung. Aber auch, wenn man jetzt so die Bilder sich anguckt, mit irrer Landschaft dabei. Also die schneebedeckten hohen Berge, die man im Hintergrund gesehen hat. Oder wenn man ganz oben am ersten Berg oben war, da auf so 1500 Höhenmeter, dieser Kalkstein, also alles, wo es so ganz hell war, dieser ganze Stein, das, wo man durch so ein kleines Tal, kleine Ebene gefahren ist, wo alles so felsig und geschottert war, das sah schon ganz irre aus. Also ja, war toll.
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Und so der höchste Punkt war, glaube ich, knapp über 1500 Meter. Und wir hatten einen großartigen Blick auf die Sierra Nevada und deren Gipfel, die ja weit über 3000 Meter haben. Und die schneebedeckten Hänge, wo tatsächlich ja um die Jahreszeit auch noch Ski gefahren wurde. Und das haben wir morgens, während wir beim Frühstück um 7 Uhr in kurzen Klamotten, radspezifisch gekleidet dann saßen, kamen aber viele Familien und andere Menschen in Skihosen, Skijacken und kompletter Skiausrüstung zum Frühstück und offensichtlich sind die dann zum Skifahren gefahren. Büschi, du hast es auch gesehen und das war schon ein Kontrast, wie er größer hätte nicht sein können, ne?
Ja, absolut. Habe ich auch so gesehen und habe das zuerst gar nicht wahrgenommen, dass die Familien mit Kindern da schwer bepackt oder schwer eingepackt, muss man ja sagen, zum Skifahren unterwegs waren, ganz genau. Ja.
Ja, du bist mit deinem Teampartner Markus am Start gewesen und da war im Prinzip von vornherein ja schon mehr oder weniger klar, dass es einen Leistungsunterschied gibt. Der hat sich dann ja auch gezeigt. Auf der ersten Etappe, so ist es mein Eindruck, hat Markus das noch gut organisiert, von dir betreut, einigermaßen kompensieren können in den hohen Bergen. Und du hast die Gelegenheit aber trotzdem genutzt, immer vorzufahren. Wir haben uns oft getroffen und du hast dankenswerterweise häufig angehalten und Bilder und auch kleine Videos gemacht, die wir dann hinterher auf Social Media auch schon gepostet haben. Weil hättest du das nicht gemacht, wäre deutlich weniger kleine Erinnerungsfilmchen gedreht worden. Aber wie war das für euch? Wie ist das gewesen, speziell jetzt auf der ersten Etappe?
Ja, als erstes muss man mal sagen, ich war wirklich überrascht über die tatsächlich hohen Berge. Also ich hatte mir ehrlich gesagt gar keine großen Gedanken gemacht darüber, wie es in Südspanien aussieht. Ich bin von etwas wärmer ausgegangen, das war auch so, aber nicht von so hohen Bergen. Und muss auch ehrlich sagen, das Gelände hat mir total, total gefallen. Ja, der Leistungsunterschied, der war da, das wussten wir beide. Ich muss aber wirklich ein großes Lob auch an Markus sagen. Wir haben das beide sehr locker gemacht, denke ich, haben uns immer gut abgestimmt. Wir waren uns vorher klar, jeder fährt seinen Stiefel berghoch, jeder fährt seinen Stiefel bergunter. Wir warten an neuralgischen Punkten schlicht und ergreifend aufeinander. Und ja, wenn ich mal vorne war, habe ich dann eben auch mal ein Filmchen gedreht und so ein bisschen die Gegend observiert. War eine schöne Geschichte. Zwischendurch wurde man einmal gefragt, gibt's hier Kaffee? Dann habe ich wohl ein bisschen lange da gestanden, beziehungsweise unser Motto Coffee and Chain Rings prangte am Trikot. Ich habe keine Ahnung, weswegen das war. Und viel Spaß gehabt. Und ja, im Grunde genommen sind wir immer um 2, 3 Teams drumherum gekreist, die man tatsächlich über die 6 Etappen immer besser kennenlernen durfte. Der eine war total, wie soll man das sagen, still für sich unterwegs. Andere, wir haben uns gegenseitig abgeklatscht, wenn wir uns jeweils überholt haben, je nachdem, wer gerade dran war. War lustig, war schön.
Das haben wir auch festgestellt. Am Anfang war es etwas ungewohnt, dass doch sehr viel Trubel im Sinne von Konversationen auf den Trails, auch sowohl bergauf als auch bergab, von spanischer Seite da ja gemacht worden ist. Die haben also ständig irgendwelche Jubellaute ausgestoßen, mit sich lautstark unterhalten und Geräusche gemacht. Das war für uns erstmal fremd. Wir haben dann hinterher festgestellt, dass das einfach wohl die Lebensart der Spanier ist, die da teilgenommen haben. Ich kann das also so bestätigen, wie du sagst. Also da war schon ordentlich was los, auch neben der Strecke teilweise, dass man da angefeuert worden ist. Und ja, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, Mr. Wade, dir denke ich auch, dass das Höhenprofil oder der Streckenverlauf als solches, den wir uns auf die Oberrohre auch geklebt haben, nicht dem entsprach in Teilen, wie es tatsächlich vor Ort war. Denn speziell auf der ersten Etappe, die letzten 8 oder 10 Kilometer, die sahen nach lockerem Abrollen aus ins Ziel.
Stimmt, da war noch was.
Und tatsächlich haben wir bis vor die Tore der Stadt, bis an die Stadtgrenze geflucht wie die Rohrspatzen, weil es ging nämlich eben nicht leicht bergab auf gut drapiertem Schotterweg oder wie auch immer Richtung Ziel, sondern wir mussten bis zum Schluss richtig kämpfen, Imke. Die kurzen steilen Anstiege, die da noch kamen, wie war das bei euch?
Naja, ich erinnere mich, genau, da gab es irgendwie auch so eine sandige, ich weiß nicht, so einen Graben berghoch. Den durften wir dann am nächsten Tag gleich nochmal fahren. Genau, vor uns sind da auch welche abgestiegen, deswegen haben wir dann auch hochgeschoben. Da habe ich erstmal gleich die Sohle von meinem Schuh gelassen, quasi. Die hat sich dann irgendwie da bei dieser Schieberaktion abgelöst hinten und ist so aufgeklappt. Dann war ich wirklich froh, dass es nur noch 5 Kilometer bis zum Ziel sind. Das heißt, ich konnte damit so ein bisschen lockerer Sohle noch einklicken und das Ganze irgendwie noch zu Ende bringen. Aber ja, genau, also so ein paar Anstiege gab es dann immer noch. So seitlich von einem Bach, glaube ich, ging es da ziemlich lang rum. Und genau, es gab auch vorher schon mal, irgendwie wurde per Mail, glaube ich, gewarnt, dass da irgendwas überflutet oder feucht oder nass wäre entlang von einem Bach. Auf der, ich weiß nicht, kurz vorm Ziel. Ja, das sah dann so aus, dass man irgendwie so ein, ja, was war das, so ein betonierten Flusslauf oder Wasserlauf ist man entlang gefahren. Das war wohl eigentlich ein Radweg oder ein Fußweg und der war aber unter Wasser und dann standen immer, wenn ein Absatz kam, so Hilfskräfte, die irgendwie gewarnt haben, dass man irgendwie jetzt so unter Wasser eine Stufe runterfährt und ganz zum Schluss durfte man noch vor einer Brücke, vor dem Ziel, diesen Wasserlauf queren. Da haben wir dann auch mal, oder Reini vielmehr ist vorgefahren und der hat sich da erstmal lang gemacht, weil da, wo das Wasser immer fließt, da bilden sich wahrscheinlich Algen und es ist super glatt. Das hat mal etwas unterschätzt. Ich habe mich nur so halb reingelegt, aber ja, Reini hat eine Komplettdusche genommen und stand dann irgendwann schlotternd im Ziel und durfte dann gleich ab ins Hotel, um sich irgendwie wieder warm zu duschen. Tja, das war dann so das Ende unserer ersten Etappe.
Ja, das ist interessant. Mir war gar nicht bewusst, so wie du sagst, dass das tatsächlich ein Radweg gewesen sein soll, weil für mich war eigentlich klar, dass das so ein betonierter Kanal ist, wie man den oft aus amerikanischen Actionfilmen kennt, im Westen da, ziemlich breit und in der Mitte halt so ein, weiß ich nicht, 10, 15 Meter breites Rinnsal, 10, 20 Zentimeter tief, ne, so ungefähr.
Ja, oder auch tiefer teilweise.
Oder auch tiefer, ja.
So ein Wadi.
So ein Wadi, genau. Ja, komplett senkrechte Wände, 5 Meter tief ungefähr und unten sind wir drin rumgefahren.
Ja, vielleicht war das auch nur Einbildung. Ich habe bloß gedacht, da wäre irgendwie noch so ein kleines Kindchen, also dass man irgendwie...
Ja, möglich, möglich. Jedenfalls sind wir am Ende nochmal tüchtig nass geworden. Naja, und Reinis kleine Schwimmeinlage hat ihm dann ja auch den neuen Spitznamen Neptun für die Woche eingebracht.
Ja. Genau. Ja, und Markus musste da auch mal ganz kurz einen feuchten Kommentar zu geben. Saubere Leistung nach der Wäsche.
Ja, es war ja dann an dem Tag nicht die einzige Fluss- oder Bachdurchfahrt, die wir erlebt haben. Und in der Folge hat sich das dann ja auch noch ein paar Mal wiederholt auf den folgenden Etappen. Aber ja, das war im Prinzip die erste Etappe. Noch nicht so trailverseucht im positiven Sinne, wie das, was dann anschließend die folgenden Tage kommen sollte, aber schon ein ordentlicher Auftakt.
War aber schon reichlich.
War schon reichlich, genau. Und ja, das spanische Höhenprofil mit den spanischen Höhenmeter- und Kilometerangaben stimmte dann ja auch hinten und vorne nicht so wirklich, sondern es waren dann deutlich mehr Höhenmeter auf der Uhr als angeschlagen im Roadbook. Aber das tat dem Spaß natürlich keinen Abbruch und wir sind dann ja am nächsten Tag wieder zum Start gefahren, der überraschenderweise nicht an der Stelle war in Granada, wo er am Vortag war, sondern an anderer Stelle, ein paar Kilometer weiter an der Stadtgrenze. Und ja, wir sind dann auf Spanisch in unsere Startboxen aufgerufen worden, sehr abenteuerlich und Stress für alle irgendwie. Für mich jedenfalls, weil A, spreche ich kein Spanisch, B, verstehe ich es nicht und C, war der spanische Einweiser, der Kommissär, auch kaum zu verstehen in dem Trubel vorm Start. Aber wir haben es dann doch irgendwie alle geschafft, rechtzeitig in unserer Startbox zu stehen. Imke, du mit Reini etwas weiter vorne und wir anderen
schön entspannt von hinten.
Schön entspannt von hinten, genau.
Man muss sagen, wenn Reini und Imke ihre Startnummer richtig mitgekriegt hatten, ne? Ich glaube, beim zweiten Tag hat das nicht so ganz funktioniert oder so, ne?
Nee, ich glaube, das war der erst beim fünften, wo wir es dann komplett verpasst haben.
Ach so, ja, beim fünften komplett verpasst. Stimmt, genau, da habt ihr das einmal komplett verpasst.
Das mal von ganz hinten aufgerollt.
Was wir aber, was ganz gut zum Start passt, was wir jetzt nochmal sagen müssen, ein bisschen über den Austragungsmodus nochmal sprechen, dass es ja Zweierteams gab. Eigentlich ist das ein UCI-Zweierteamrennen, wo in verschiedenen Boxen gestartet worden ist. Ganz vorne sind die Elite-Amateure und Elite-Frauen gestartet. Dann kamen die ganzen Altersklassen, Athleten, M30, M40, M50 und die Mixteams. Und dann gab es so eine spezielle Kategorie. Es gab Einzelfahrer, aber ohne Wertung. Die sind praktisch, ja, eigentlich waren die nur da, um zu fahren. Die sind offiziell nicht in die Wertung reingekommen. Und dann gab es noch Tagesfahrer oder zwei Tagesfahrer, jeweils an den Standorten, wo wir gefahren sind. Und ich fand's, also das ist mein persönliches Empfinden, ich fand es gerade am zweiten Tag, wo wir da diesen ewigen Radweg oder was das war, den wir am ersten Tag zurückgefahren sind, dann in die Richtung gefahren sind, also da haben manche echt Harakiri betrieben, dass da keine schweren Stürze gegeben hat, das hat mich echt gewundert. Also die sind ja hinter uns gestartet, da waren natürlich auch fitte Leute bei, ja, und die sind dann wie die Berserker da nach vorne gefahren oder haben versucht nach vorne zu fahren. Also das fand ich ziemlich nervig und das hat mich eigentlich jeden Tag genervt.
Wobei man sagen muss, dass insgesamt das Miteinander da
gut war, ja.
Sehr entspannt war und auch die schnellen Fahrer, abgesehen vielleicht von dem ein oder anderen Einzelstarter, doch auch genau wussten, was sie getan haben, speziell die wirklich schnellen Fahrer und auch die Profis, den man ja dann auch mal gesehen hat irgendwo. Das ist für mich so eine Geschichte, wo ich sage, das hebt sich doch deutlich von den Rennveranstaltungen ab, wo ich so bislang gewesen bin. Da ist gerade zu Beginn so ein bisschen Beef in der Luft und das hatte ich eigentlich jetzt in Andalusien eher weniger, abgesehen davon, wie du sagst, weil immer wieder neue Einzelstarter auch in den Etappenorten mit dabei waren. Habt ihr das weiter vorne auch gemerkt?
Naja, also von den Profis haben wir jetzt eigentlich wenig gesehen. Die waren ja immer weg. aber ja, nee, also ich fand auch, man hat schon gesehen, das können alle berghoch fahren, das können alle bergrunter fahren. Also das Fahrkönnen war schon überall da, fand ich. Ist schon relativ reibungslos eigentlich alles gegangen, abgesehen von der letzten Etappe.
Zweite Etappe war, wie Thomas sagt, erst Start auf einem mittelprächtig breiten Weg, der dann aber relativ schnell zu einem Single Trail wurde und dann gab es natürlich den obligatorischen Stau. Den kennt man ja und bis sich das alles sortiert hatte, hat man auch wirklich lange gestanden, aber dann ging es sofort auf einen Hügel und die Etappe war ja relativ kurz angelegt. Das fand ich insgesamt recht angenehm, dass man quasi immer im Wechselspiel eine etwas anspruchsvollere, längere Distanz hatte und dann aber gefolgt am nächsten Tag meist ja von einer etwas kürzeren Etappe, die dann auch deutlich schneller zu fahren war. Ja, aber dann sind wir ja auf diesen Hügel gefahren und sind im Cross-Country-Style diesen Hügel immer wieder umkreist. Und da haben wir uns ja im Prinzip, also zumindest Thomas und, also Büschi und Markus, euch haben wir ja ständig im Visier gehabt an dem Tag.
Ja, von oben runter, ne?
Von oben runter, genau.
Genau, wir sind euch brav gefolgt. Ja, aber das war aber immer schön für mich, immer mal wieder zu euch rüber zu luken, mal Hallo zu sagen.
Also der zweite Tag hatte eine Streckenlänge, ich glaube, von irgendwie um die 27 Kilometer und gefühlt
25,99 offiziell.
Ja, gefühlt waren es aber locker 20 Kilometer ausschließlich Trail auf diesem einen Berg. Geht euch das genauso?
Definitiv, den hat man auch gut gemerkt, obwohl der wirklich erheblich kürzer war als der erste Tag. Man hat den gut gemerkt, finde ich.
Ja, aber die Strecke war ja von der Anlage her nicht eine klassische Marathonstrecke wie am Vortag, wo es dann auch mal so ein bisschen rollte zwischendurch, sondern man musste hier wirklich permanent auf den Pedalen stehen und hart Muskelschmalz investieren auf den kurzen Rampen und dann auch den technischen, teilweise fordernden Abfahrten, obwohl es vom Höhenunterschied, ja, ich sage jetzt, ich weiß es gar nicht, waren es mal 50 Höhenmeter am Stück oder?
Ja, der erste Anstieg waren 200, fast 300 Höhenmeter, von 650 auf 990.
Genau, bis wir also oben auf dem.
Genau, bis wir oben waren, also 340 Höhenmeter der erste Anstieg. Genau.
Ja, ein total genialer Tag. Also absolut geniale Strecke.
Ja. Und wir wussten ja auch, dass das Ende, auch wenn es auf dem Höhenprofil wieder so aussah, als ob es ab Kilometer, weiß ich nicht, 20 oder ab Kilometer 18 eigentlich nur noch runtergeht, dass das nicht sein kann. Und das war ja dann
dass
auch
da wieder
natürlich.
Der Hubbel genau. kommt.
Da kam ja wieder dann der letzte Hubbel nochmal. Und also ich fand zum Beispiel, dadurch, dass ich es wusste, war das am zweiten Tag viel besser zu fahren, weil man einfach kopfmäßig darauf eingestellt war.
Und auch das Baden haben wir weggelassen.
Genau.
Das Schwimmen.
Die letzten Kilometer waren deckungsgleich mit der Etappe vom Vortag und wir mussten wieder durch den Kanal und auch wieder den Kanal queren, um ins Ziel zu gelangen. Das Ziel war dann tatsächlich auch an derselben Stelle aufgebaut. Und ja, es war alles andere als langweilig, obwohl es dann ja in Teilen auch quasi dasselbe war. Aber ein Tag, der ja sehr, sehr abwechslungsreich gestaltet worden ist und dann zum Glück mit einer Fahrzeit von knapp 2 Stunden oder etwas drüber, je nachdem, auch relativ kurz war, weil wir mussten ja dann auch noch wieder ins Hotel relativ schnell zurück, auschecken, Fahrräder verpacken, Auto packen, Koffer beladen und dann ging es zum zweiten Standort, eine Stunde Autofahrt entfernt ungefähr, nach Jähn, ins nächste Hotel. Und die Landschaft dorthin und die Landschaft in und um Jähn im Vergleich zu Granada war ja auch ein bisschen anders von der Anlage her, als es in Granada der Fall war, Thomas.
Ja, absolut. Also absolut, wo man sagen muss, ja, in Granada war es ja, wie wir eben gesagt haben, mit der angrenzenden Sierra Nevada oder den Ausläufern da bis 3000 Meter hoch, ne, also hochalpines Gelände, was auch von der Vegetation her halt ganz anders war, als wir in Jaén angekommen sind. Gefühlt gab es da ja nur noch Olivenbäume in Jaén, ne? Das Land der Oliven. Also so viele Olivenbäume habe ich in meinem Leben, glaube ich, auf so einer Fläche, wo wir da gefahren sind, noch nie gesehen. Also eigentlich bestand das nur aus Oliven, wo wir durchgefahren sind. Wenn man das ein bisschen andere Vegetation, wo wir da im Wald mal waren, irgendwie weglässt, waren es nur Olivenbäume.
Genau, Start, 3. Etappe und damit auch gleich die Königsetappe am 3. Tag. Mitten im Zentrum von Jähn, Start, nahe des, was ist es? Ist es ein Dom? Ist es eine Kathedrale? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Habe mich mit der Geschichte da gar nicht so sehr befasst. Aber schöne Stadt und die ersten 10 Kilometer aus der Stadt auf mega breiter autobahnähnlicher Straße, neutralisiert hinterm Führungsfahrzeug mit 500 Teilnehmern oder waren es sogar 600, ist mir nicht ganz bekannt. Ja. Neutralisiert erstmal raus, aber neutralisiert ist alles andere als entspannt, Imke, ne?
Ja, also das war dann erstmal, man wusste, es geht 10 Kilometer und dann dachte ich mir, oh Gott, und jetzt 10 Kilometer lang die Ziehharmonika spielen. Hoffentlich überleben wir das. Haben wir, aber irgendwie, ich weiß nicht, nach 6 Kilometer oder so meint Reini, sein Schaltwerk schaltet nicht mehr. Und ja, dann haben wir uns so ein bisschen abgestimmt, dass wir, solange es irgendwie halbwegs läuft, jetzt erstmal mit der Masse mitfahren und bevor es dann irgendwie in Trail geht, dass wir dann mal gucken, also eine Technikpause machen und schauen, ob wir das wieder irgendwie in Gang kriegen. Ja, und das haben wir uns dann, waren wir natürlich auch von dieser nicht ganz stressfreien Fahrt, da erstmal ganz schön fertig und haben dann irgendwie wie wild sämtliche Akkus ausgetauscht, am Schaltwerk oder am Trigger muss man natürlich auch mal irgendwas abschrauben und naja, wie das halt so ist, bis man dann die Werkzeuge da hat und so, das hat sich halt ziemlich gezogen und war auch erstmal gar nicht von Erfolg gekrönt, also es ging einfach nicht, das Schaltwerk. Da habe ich schon gedacht, so, ah, toll, sind voraus, weil mit einem Gang fährt man jetzt nicht so eine Etappe. Gut, und dann, ich weiß nicht, was Reini dann genau gemacht hat. Vielleicht hat er irgendwo noch mal rumgewackelt. Irgendwann hat es wieder Kontakt gehabt und hat so gemacht und geschaltet. Und dann haben wir wieder unseren ganzen Kram eingeräumt. Und gut, die das Motorrad und so weiter von hinten, das hat schon auf uns gewartet. Also die haben schon irgendwie die Straße wieder frei gemacht. Wir mussten dann auch noch irgendwie mitten im Reparieren dann von der Straße runter an den Trail ran, weil sonst die Autos durchgelassen werden sollten. Naja, irgendwann sind wir losgekommen, waren ganz hinten und haben dann irgendwie den Tag damit verbracht, so nach und nach irgendwie die Leute zu überholen. Also es war nicht so ein, ja, so ein angenehmes Fahren, weil man irgendwie, ja, irgendwie gestresst war die ganze Zeit.
Die ganze Zeit die Gefahr im Nacken, ne? Dass das wiederkommt.
Das auch. Das, ja gut, irgendwann haben wir es, glaube ich, verdrängt. Da haben wir gedacht, das passt jetzt. Und ja, irgendwann kam ihr ja auch in die Nähe. Dann haben wir mal die ganzen Leute, die bei euch immer so mitfahren, kennengelernt, von denen ihr ja auch schon berichtet hatten, wer da so am meisten singt und
Hast du das schön
so
ausgedrückt.
weiter.
Auch den mit der Musikbox am Rücken.
Genau, haben wir alle kennengelernt. Und ja, und irgendwann hatten wir es dann wirklich geschafft, dass wir wieder so in dem Bereich waren mit Leuten, die wir von den Tagen vorher kannten. Und dann war es irgendwie erstmal gut. Genau. Ja, und das war ja, glaube ich, die Etappe mit den meisten Höhenmetern, oder? War das das schon? Ja,
Ja,
genau.
ja,
Also
ja.
eigentlich so quasi die Königsetappe. Also ein Schaltwerk war schon ganz gut. Genau. Zum Rest könnt ihr ja noch was sagen. Ich sage nur noch mal was ganz zum Ende. Da ging es mal wieder, wie es so gehört, durch irgendwie so einen Kanal durch. Also man musste da erstmal steil runter und dann durch relativ tiefes Wasser diesmal fahren. Oder wir haben auch sogar die Fahrräder getragen und sind da halt mit den Schuhen durch. Ja, meine Schuhe haben gehalten, aber dafür war Reinis Schaltwerk wieder kaputt danach. Gut, dann war es wirklich nicht mehr viel. Wir mussten nochmal nach dem Fluss so ein bisschen den Berg hoch und dann waren wir schon im Ziel. Aber ja, dann hieß es halt erstmal da zum Bike-Reparaturstand zu gehen und mal gucken, was die da machen können. Ja, das heißt, das war dann ein etwas teureres Vergnügen für ihn. Aber wir haben die Etappe geschafft.
Genau. Ja, gehen wir nochmal zum Anfang, Büschi. Da hast du nämlich bereits in der Neutralisation dein Können aufblitzen lassen und bist stumpf bis fast vorne zum Führungsfahrzeug gefahren. Ich habe es gesehen, ich war nämlich versucht, an dir dran zu bleiben, aber es hat nicht geklappt im Getümmel. Und ja, da konnte man sehen, dass du immer dann, wenn es so ein bisschen leicht bergauf ging und das Feld wurde lang und länger und irgendwann kam der Riss. Wir waren immer in der hinteren Gruppe und du warst immer in der vorderen Gruppe. Und dann lief es aber glücklicherweise immer wieder zusammen.
Ja, das ist ja das Typische von so einer Ziehharmonika-Geschichte. Eigentlich könnte man auch schön entspannt mit leichtem Druck der ganzen Sache folgen. Denn das Zwischendurch anziehen und dann wieder bremsen ist ja ein bisschen für die Katz, weil es, ne, weil es dann sich immer wieder aufhebt gegeneinander. Was ich immer ganz gerne tue in so einer Situation, immer möglichst weit rechts fahren. Ich habe immer Respekt davor, dass mir einer irgendwie hinten ins Schaltwerk reinbremst. Und dann ist tatsächlich das Thema zu Ende. Und deswegen fahre ich immer stur rechts, damit ich die Gefahr möglichst nicht habe. Und das hat ganz gut geklappt. Man muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dann kommen da auf einmal Zäune oder Bordsteinkanten oder Autos oder was da nicht hingehört, egal. Da muss man hellwach bleiben. Ne? Das ist auf der anderen Seite genauso.
Meinst du auf der linken?
Auf der linken Seite ist das genauso, genau. Aber da hat man das Schaltwerk dann eben an der falschen Seite.
Ja, und man muss auch sagen, beim Büschi liegt das ja, dass er so gut nach vorne kommt, liegt das ja auch, wo dran? Was kommt jetzt? An dem 52er Lenker, ne?
Richtig.
Du bist
Da
total
sieht man
irre.
schön auf unseren Fotos im Blog, da sieht man so ein Foto, da ist der Büschi vorne und der Markus dahinter, da sieht man eine Lenkerhaltung beim 52er Lenker und bei einem normalen Lenker.
Ich weiß zwar nicht, wie du die 52 berechnet hast, aber die sind definitiv ein bisschen mehr.
Es wirkt wie
Ja, 52er Lenker und keine absenkbare Sattelstütze und dennoch eine Macht bergab in den Trails, die alles
Ja,
andere
absolut.
als leicht waren zum Teil, wo wir beide, Thomas, mit unseren absenkbaren Stützen, bei Imke kann ich es nicht beurteilen, das habe ich nicht gesehen, wie du runtergekommen bist, aber bei Thomas und mir, da haben wir uns dann doch manchmal noch einen Zentimeter mehr gewünscht, den man hätte den Hintern runterkriegen können.
Ja, da muss ich widersprechen. Ich bei meinem Fahrrad nicht. Bei mir hängt es damit zusammen, wie weit ich die runter mache. Also ich habe mir nicht noch mehr Zentimeter gewünscht, weil dann wäre diese Sattelstütze bei meinem Rad ja nicht mehr vorhanden.
Jetzt auf dem Reifen
Ja, kann
gesessen.
man so sagen,
Genau.
genau. Es folgten dann jedenfalls nach der neutralisierten Phase das Linksabbiegen in den ersten Olivenhain und dann kamen auch die ersten Trails bergauf und dann kamen auch die ersten Trails bergab, die sich von meiner Warte aus, in meiner Wahrnehmung schon auch von den Trails, die wir in Granada kennengelernt haben, abgehoben haben. Also unterschiedlicher, anderer Untergrund und auch anders angelegt.
Viel felsiger.
Viel felsiger, weniger Erde, weniger lehmiger Boden, sondern wirklich schottrig,
sandiger,
teilweise auch steiniger, wo man dann schon auch die Linie so ein bisschen beachten musste. Also ganz anders als die ersten beiden Etappen. Und gefühlt hat es ja dann auch nicht mehr aufgehört mit Trails, ne? Es ging auf und ab, rechts und links, hoch und runter, auf allem, was Trail gibt. Und wenn wir jetzt hier von Trail sprechen, dann reden wir tatsächlich ja von Pfaden, die ja den Titel Single Trail wirklich auch verdient haben. Ne? Also,
wo der 52er Lenker durchpasst.
Ja, da warst du gnadenlos im Vorteil. Und genau, irgendwo in so einem Trail haben wir dann nach der ersten Verpflegung, glaube ich, Imke und Reini, überraschenderweise, ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass ihr auf einmal hinter uns wart. Ich habe dann nur irgendwann einmal deine Stimme gehört, Imke, und kannst du mich jetzt mal vorbeilassen?
Aber da war doch der Reini schon vor dir gefahren. Da
genau, der Reini war, ich bin immer hinter Reini her, und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, wo ist denn eigentlich Imke? Ist die schon voraus? Weil ich hatte nicht mitgekriegt, dass ihr einen technischen hattet. Und dann habe ich dann von hinten gehört, kannst du mich jetzt mal vorbeilassen? Was ich dann natürlich auch prompt gemacht habe, weil dass ihr die Schnelleren seid, ist ja vornherein klar gewesen. Aber war eine lustige Situation. Und ich habe versucht, dann auch ein bisschen mitzufahren, aber ja, man muss dann ja auch vernünftig bleiben. Ne? Der Tag war noch lang. Und
du hast ja auch noch einen Partner.
Das kommt noch dazu. Den darf man auch nicht.
Zwei Minuten Abstand erlaubt.
Ja, und das ist gut, dass du das sagst und auch unterwegs gesagt hast, weil ich habe das nicht gelesen im Reglement, ehrlich gesagt. Und das wäre ja blöd, wenn man über eine Matte fährt und dann schafft es der Partner nicht rechtzeitig. Dann ist man raus, ne? Ja, und so zog sich der Tag dann hin auf verschiedensten Trails, und dann kam irgendwann eine Abfahrt, die sich gewaschen hatte. Die war nämlich sackfeucht. Da waren wir sogar noch fast zusammen, Büschi, ne?
Ja,
unsere beiden Teams.
Ja, und da hätte ich mir tatsächlich mal ein paar mehr Stollen gewünscht.
Genau, und ich habe gedacht, naja, bislang hast du die Sattelstütze nicht runtermachen müssen. Fährst du mal motiviert rein, und dann wurde es immer steiler und feucht. Und naja, technisch war es auch nicht so ganz einfach. Es waren zwar keine großen Absätze drin, aber das war schon schmierig, der Untergrund. So steinig, so mit Erde behaftet.
Eine Mischung aus Schmier und rollenden Steinchen, ne? Also.
Dann purzelte einer vor mir.
Gibt's das?
Das kann gar nicht sein.
Wer war das denn?
Das ist eine böse Unterstellung, ist das.
War da ein Wadenflug?
Ja, das war. Ja, ich bin mal etwas nach links abgestiegen, aber das war der Schockmoment, weil so ein riesiges Rescue-Fahrzeug mitten im Wald stand. Und versucht hat, den Berg hochzukommen. Die haben da irgendwie jemanden rausgeholt. Und dann hat so ein Riesenteil versucht, mit dem Allrad da irgendwie wieder quer durch den Hang zu fahren. Das hat aber nicht funktioniert. Den mussten sie dann mit einer Seilwinde irgendwie da rausziehen. Also so rutschig war der Boden. Ja, und da fing ja nach dieser Abfahrt, die ja, ja, relativ spektakulär war eigentlich, dadurch, dass sie so schwierig war sie nicht, aber sie war natürlich auch so ein bisschen steindurchsetzt und die Kurven und alles war halt so ein bisschen tückig, kam eigentlich für mich das schlimmste Stück des ganzen Tages. Da habe ich noch negative Erinnerungen dran. Hörte sich auch, glaube ich, erstmal gar nicht, ich glaube, das waren knapp 400 Höhenmeter oder so, die wir da hoch mussten. Auch komplett über Single Trail. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber mir ging das, ja, also der war feucht, der war bergauf rutschig, so ging es mir jedenfalls. Ich fand es unwahrscheinlich schwer, da eine saubere Linie zu fahren. Klar, wenn die Kraft nachlässt oder so, ne, wird es natürlich
umso
schwieriger.
Da waren auch mal so Serpentinen hochwärts, ne?
Ja.
Ja, das genau. Konnte ich, irgendwie bin ich da immer nicht um die Kurve gekommen, da musste ich immer absteigen, das war immer nervig. Weil da also hätte man irgendwie so richtig mit Schwung da rum gemusst, ne? So richtig enge Spitzkehren waren das berghoch.
Ja, das wurde auch nicht besser, ne? Es wurde immer verblockter nach oben hin und die Kräfte und Schwanden und Schieben war eigentlich so die einzige vernünftige Option, wobei das mit den Radschuhen dann auch schon wieder ein bisschen
teilweise auch sehr rutschig war, ne? Also wenn du da auf dem Stein gegangen bist oder auch in der Mocke da, also war ja nicht richtig mockig, aber so halt so schmierig auf der Oberfläche. Ja, das war schon echt kräftezehrend.
Und rechts und links ziemlich, also es war ein sehr schmaler Weg, sehr eng. Und diese Büsche, die rechts und links standen, die hatten diese scharfen Blätter mit diesen Dornenspitzen. Und das war also total unangenehm. Wir sind ja kurz gefahren. Es war zwar nicht mollig warm, aber die Temperatur war so, dass man kurz fahren konnte. Das hat man an den Unterarmen und an den Unterschenkeln dann deutlich gesehen auch, dass wir uns da durchs Unterholz mehr oder weniger kämpfen mussten, obwohl es wirklich ein schön angelegter Weg war. Wisst ihr, woher diese Wege da stammen? Weil das sind ja keine Wege, die für Radfahrer angelegt sind. Die müssen ja irgendwie schon da gewesen sein. Wisst ihr den Ursprung? Kennt ihr den?
Nee.
Ich weiß es nämlich auch nicht, dass da in diesen Mittelgebirgen derartig viele Wege angelegt sind. Ich meine, bei den Alpen kann man es sich ja immer herleiten, das waren halt teilweise die Übergänge oder die Schmugglerpfade, aber da so mitten in Spanien kann ich mir das nicht so recht erklären, wo diese Wege.
Naja, da gibt es sicher auch irgendwelche Hürden und so weiter, ne?
Wahrscheinlich.
Oder auch Wanderwege.
Ja.
Hinter so einem Busch kam mir auch so eine Läuferin entgegen.
Stimmt.
Und blieb wie angewurzelt stehen.
Das stimmt. Ja, oben war dann letzte Verpflegung, glaube ich, für den Tag. Und dann ging es in den Trail auf der Südseite wieder, der wieder komplett konträr zu dem war, was wir vorher erlebt hatten. Also das war eine richtig lange Abfahrt. Die scheint aber tatsächlich Bike angelegt gewesen zu sein, weil die Spuren unten, die hatten so Radien. Da konnte man so richtig schön flowig durchsurfen. Man musste zwar aufmerksam sein, aber griffiger, erdiger, lehmiger Boden, trocken, wenig Staub obendrauf. Und dann zwischen diesen was sind das denn? Sind das Kiefern? Zwischen diesen Kieferngehölzen da im Slalom durchpeitschen. Also das hat so viel Spaß gemacht. Werde ich so schnell nicht vergessen. Wie ging es euch da?
Ja, war total genial. Also das war wirklich ein ganz schicker Trail. Sehr flowig, wie du schon sagst, mit schönen Anliegern. Immer wieder auch eine Überraschung parat. War mal eine Felsplatte, mal ein Drop, mal ging es dahinter mal wieder 3 Meter hoch. Musste durch so eine Ecke durch. Total abwechslungsreich, immer schön zu arbeiten für den Kopf. Ich fand es total super. Ging mir aber über die ganzen 6 Tage so, muss ich wirklich sagen. Ich könnte nicht sagen, dass irgendeine Stelle irgendwie langweilig war. Alles hatte irgendwie was für sich. Ob das dann manchmal die 28% berghoch auf Beton war, keine Ahnung. Oder ob das der Supertrail in irgendwelchen Felsen runter war. Hat einfach nur Bock gemacht, von vorne bis hinten.
Dann geht es in meiner Erinnerung weiter. Wir sind dann wieder so ein bisschen in den urbanen Raum da gekommen und haben so kleinere Ortschaften auch gequert. Nochmal so ein paar Olivenhaine, die irgendwie scheinbar auf einer Müllhalde angelegt worden sind, weil da war so eine Ecke, die war so richtig ekelhaft vermüllt. Überall blaue Säcke und Plastikmüll. Und dann durch die nächste Ortschaft und dann ging es in so einen Trail. Ja, was das gewesen ist, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Also das war irgendwie ein Abwasserkanal, eine Müllhalde, eine keine Ahnung. Also
schmal, dieses Bergaufstück.
Schmal, steil, bergauf. mitten im Ort irgendwie. Also keine Ahnung, was das war. Habt ihr da Erinnerung dran an dieses spezielle Stück?
Also die 200 Meter habe ich für mich einfach gestrichen. Die gehören da nicht hin.
Wir haben die nur in Erinnerung, weil wir vorher schon rechts abgebogen sind und in den falschen dieser Kehle reingefahren sind.
Der war noch
nicht
schlimmer.
Nicht nur ihr.
Achso, ihr auch.
Nee, wir haben es gesehen, aber das kamen gerade andere auch irgendwie aus
diesem Graben auch schon zurück, ne?
Ja, genau. Wir hatten aber kurz vorher auch schon mal irgend sowas, wo wir falsch abgezweigt sind. Also das war da ein bisschen unübersichtlich teilweise.
Aber da muss man, ich finde, man muss sagen, also die Ausschilderung ist schon mega gewesen, auch wenn wir uns da verfahren haben. Also ich habe noch nie bei einem Rennen, bei einem Etappenrennen eine so gute Ausschilderung
gesehen. Das ist wirklich wahr.
Also ja. Das war schon toll.
Jeder Pfad, der abgegangen ist, den man nicht nehmen sollte, hatte ein Kreuz, ne?
Außer der.
Außer der, ja.
Also entweder waren überall Kreuze oder es waren Vorwegweiser in Form von 2, 3 Pfeilen, dann in der Kurve 2, 3 Pfeile, dann nach der Kurve wieder 2, 3 Pfeile. Eigentlich wusste man immer, wo es hingeht. Oder es war teilweise auch Flatterband quasi auf dem Boden ausgelegt, dass man nicht drüber fährt, sondern dass man weiß, okay, hier ist Ende. Also wenn man halbwegs aufmerksam war, dann hat man den Track auf dem Navi nicht gebraucht. Im Eifer des Gefechts ist es dann aber doch schon mal vorgekommen, dass wir eine Abfahrt verpasst haben. Das hat keine 10 Meter gedauert, dann wusste man, okay, hier kann es nicht richtig sein. Zweimal ist es uns auch, glaube ich, auch an dem Tag so gegangen. Ansonsten ist es uns nicht wieder passiert, dass wir uns verfahren haben. Also wirklich vorbildlich, muss man sagen. Ja, und dann so langsam haben wir Zielluft geschnuppert. Es waren noch 10, 12 Kilometer. Dann kam noch mal so ein richtig verblockter, steiniger, felsiger, technischer Trail, bevor es dann quasi parallel zur Autobahn oder zur Schnellstraße über die Kamelbuckel, die 5, 6, 7 Stück, die nicht im Höhenprofil waren. Mit allem, was noch da im Körper drin war, haben wir dann zurückgepresst. Ne? Also immer über diese Kamelbuckel hoch, dann volle Pulle abrollen lassen und den nächsten mit allem Schwung, den man noch hatte, und die letzten 10, 12 Pedaltritte mit 3-stelligen Wattanzeigewerten dann noch mal durchziehen, ne? bis man, Imke, an den Kanal kam, wo man dann über die Steilkante erstmal, wie hoch war es, 1,50 Meter, 1,80 Meter?
Nee,
so,
mehr. Mehr sogar, ja, ne? Das war mehr, ja, das waren locker 2,50.
Das war so sandig, so ein sandiger Abbruch,
oder? Sandiger Abbruch mit so einem Felsbuckel drin, aber ich habe nur... Wir haben das Glück gehabt, oder ja doch, kann man sagen, ich das Glück vor uns hatte, irgendwie aus irgendeinem Grund war vor uns ein Elite-Team, also die mit den weißen Nummern von den Elite-Herren, und der Thomas war vorne und ich sah den Typ nur vorm Thomas da reinfahren, dann fuhr der Thomas rein, habe ich gedacht, naja, wenn die da so locker reinfahren, dann fährst du auch einfach hinterher, geht ja. Und dann, ich habe diesen Bach gar nicht registriert, dann habe ich mich total erschrocken, als ich da unten in das Wasser reingefahren bin, was dann ja auch wirklich dementsprechend tief war, ne?
Das ging bis zur Radnabe gegen das.
Ja, genau.
Und also ich hatte auch eher so den Eindruck, das war ein Drop, dass man da so richtig mehr oder weniger reingedroppt ist und platsch stand man da in der Mitte und dann, ja, musste man auf der anderen Seite die 4 helfenden Hände, die einem entgegengestreckt worden sind, auch nutzen, um wieder aus diesem Graben herauszukommen. Das wäre alleine nur schwer möglich gewesen. Die Kräfte haben nachgelassen und die Koordination. Und es war halt auch sacksteil, ne, da wieder raus. Ja, da waren wir nochmal.
Ja, die braucht man schon, die Jungs.
Ne? Das war schon, also ohne nasse Füße ist an dem Tag definitiv keiner ins Ziel gekommen.
Nee. Und es hat, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, ob man durchgegangen ist oder durchgefahren ist.
Ja, also war nochmal eine interessante Stelle.
Naja, man konnte sein Fahrrad tragen. Wenn man läuft, wird das Fahrrad nicht nass.
Ja.
Ja, das ist der einzige Vorteil.
Kann auch mal Vorteile haben.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, und dann waren es noch 1 Kilometer ungefähr bis ins Stadion, Olivo-Stadion in Jähn. Große Ziel-Arena. Fand ich persönlich sehr, sehr schön, weil es war weitläufig, man hatte alles, was man brauchte und man war nicht so gedrängt sonnig in der Stadt. Und es war, genau.
Es war sonnig.
Richtig schön sonnig, genau.
Und du hast noch was vergessen bei den Autobahnhügeln.
Bitte.
Der Büchi, der hat da nochmal so richtig Gas gegeben.
Und
der war schneller als alle.
Ja, wobei ich weiß es nicht.
Glaubst
Wer
du
weiß,
nicht?
Vielleicht. Vielleicht hat auch die Messung nicht ganz gepasst.
Ach komm,
meinst du?
Ist das der Komm?
Das, angeblich ist das eine Komm. Aber wie gesagt, das wurde dann auch markiert von Zwift und habe dann hinterher die Markierung da rausgenommen. Insofern ist die auch nicht mehr gegeben.
Wurde dir E-Biking unterstellt?
Oder? Anscheinend irgendwie was. Ich habe keine Ahnung. Irgendeiner meinte, das kann nicht sein.
Okay.
Naja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, über die Hügel Vollgas zu geben. Ja, war schön.
Wir glauben das.
Danke, Imke.
Ja, damit haben wir dann die 3. Etappe und so die Königsetappe im Sack gehabt und hatten einen wirklich abwechslungsreichen, tollen Biketag hinter uns. Reini, einen teuren Biketag.
Und wieder mit mehr Höhenmetern als versprochen.
Aber es war, glaube ich, im Rahmen, oder?
Ja, 100, ich habe jetzt nochmal 140 Höhenmeter mehr.
Also unter 10% Abweichung nach oben ist genau.
Ja, genau, diese Autobahnhügel, die waren ja nicht im Profil.
Ja, es waren irgendwie so 67 Kilometer und 2300 Höhenmeter dann am Ende, glaube ich. Also schon auch eine amtliche fordernde Etappe. Also das hat schon richtig Körner gekostet. Vor allen Dingen, weil wieder wenigstens zwei Drittel, kann man das so quantifizieren, technische Trails waren, ne? Oder bin ich da ein bisschen hochrand gegangen? Nee, ne? Also das ist schon ein toller Tag gewesen. War aber auch von denjenigen, die sich auskannten und das Ganze schon mal erlebt haben, im Vorfeld an uns so herangetragen worden, dass wir auf der dritten Etappe mächtig viel Spaß haben werden. Und so ist es auch gekommen. Also absolut empfehlenswert. Ja, dann haben wir uns abends alle zum Essen versammelt in einem Restaurant und haben fürstlich gespeist. Nur einer nicht. Der hatte nicht so richtig Hunger.
Der Pizzamann.
Der Pizzamann, genau.
Doch, der hatte Hunger. Der hatte nur keine Lust, Restaurant-Hopping zu machen, da ihr ja das ausgesuchte Restaurant, was eine Pizzabude war, nicht als gut befunden habt, habe ich mir gedacht, da gehe ich mal alleine essen. Mir eine Pizza mitgenommen, habe mich aufs Hotelzimmer gesetzt, was ich sehr angenehm fand.
Ja, es ist in Spanien in dem Bereich, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber da so, dass tatsächlich erst 20 Uhr, 20.30 Uhr die Restaurants aufmachen und man dann sehr spät erst etwas zu essen bekommt. Und das ist natürlich für uns Hochleistungssportler etwas nachteilig in der Regeneration.
Sagt man schon mal etwas ungehalten, wenn man nicht schnell was kriegt.
Ja, nachvollziehbar. Und genau, am vierten Tag, vierte Etappe, wieder etwas kürzer angelegt. Es ging wieder jenen selber Startplatz mitten aus der Stadt raus, allerdings in die entgegengesetzte Richtung und sofort in den ersten Anstieg auf einen Berg, an dem wir uns dann quasi den ganzen Tag lang mächtig ausgetobt haben. Aber das Ganze natürlich nicht ohne einen kleinen technischen, Thomas.
Was?
Du hattest einen technischen am Start. Wir waren am gleich Start. Letzte. Hast du schon wieder vergessen?
Ach so, ja, das habe ich verdrängt. Ja doch, das habe ich ganz verdrängt. Ja, ist mir noch nie passiert.
Ja.
Mir ist mein AXS-Schaltwerk eingeschlafen und aus irgendeinem Grund nicht mehr aufgewacht. Wir fuhren, Start ging los, Startschuss. Ich trete und bin ganz plötzlich bei einer 100er Trittfrequenz, aber ohne wirklich Geschwindigkeit zu erzeugen. Und es ließ sich nicht schalten. Ja, und dann musste ich leider, habe ich kurz angehalten. Und wenn man das in so einer Startsequenz macht, da sind nicht mehr viele hinter einem dann, wenn man da anhält.
Ja, hattest du dich bei Reini angesteckt?
Ja, mein Bike hat sich infiziert. Genau. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Knopf gedrückt am Schaltwerk. Dann hat das auch sofort einmal grün geleuchtet und dann diesen Ijit gemacht. Und danach funktioniert es einwandfrei. Und war auch nicht mehr, ist auch nicht mehr passiert. Ich weiß nicht, ob der Akku nicht hundertprozentig, keine Ahnung, ob der nicht voll genug war, wieso das passiert ist, habe ich vorher noch nie gehabt und danach halt auch nicht mehr.
Ja, zumal wir ja vorher auch vom Hotel zum Start hingefahren sind und dann auch gar nicht allzu lange im Startblock verweilt haben, weil wir ja auch immer relativ knapp erst dann reingelassen worden sind und dann ging das relativ zügig alles. Also die Wartezeiten hielten sich in Grenzen.
Komischerweise nicht zu erklären, aber ja, ist nun mal passiert.
Ja, jedenfalls, Imke, haben wir es euch dann gleich getan und haben versucht, das Feld von hinten aufzurollen. Es ging natürlich gleich ganz schön bergauf. Das war schon ein hartes Stück Arbeit. Aber der erste Stau ließ ja auch nicht lange auf sich warten, Büschi.
Das wohl war.
Insofern waren wir relativ schnell wieder dran und durch ein geschicktes Manöver haben wir uns dann wieder in eine gute Ausgangsposition bringen können. Ja, und dann nahm der Tag seinen Lauf. Also das war ein Hügel, der gespickt war mit verblockten Trails, Der erste, der war ziemlich hart zu fahren. Da waren dann rechts und links auch gleich viele mit Panne zu beobachten, auch von den Top-Teams. Die saßen rechts und links mehr oder weniger im Gebüsch und haben Reifen geflickt. Aber es folgten dann ja auch ein paar sehr, sehr flowige Abschnitte auf dem Hügel. Bis zum Schluss, die letzte Bergaufpassage. Ja, Wischi, du erinnerst dich?
Jetzt tatsächlich nicht wirklich gerade.
Was war denn da? Wandern.
Wandern.
Und
ja, da, ach, das Ding, jetzt habe ich es. Ach, ja,
da ach, das war das Arschloch da. Ah, ein Kilometer, ja. ein Kilometer boah, geradeaus hoch.
Ja. Nee, das war wirklich ziemlich ätzend. Schade. Also die Landschaft war natürlich toll, aber eigentlich wollte ich da biken, ja, stimmt. Und einen Moment später kam dann eine ziemlich rollige, ruppige, 20 Meter lange Abfahrt, ne? Und da habe ich mich mal richtig schön hingelegt. So.
Ja, ich auch. Du auch?
Ja. Ah,
war guck schön. Mal.
Ab vorne guck noch, mal. Also erstmal ging es nur bergab. Ich denke jetzt ja, Lenken bringt nichts, Bremsen bringt nichts, guck, dass du gerade bleibst. Und als dann aber der Weg endete, habe ich gedacht, ein bisschen Lenken wäre vielleicht doch nicht schlecht.
Witzigerweise ist mir an der Stelle aufgefallen, wo wir da schiebenderweise uns die Zeit vertrieben haben, kam ja oben an der wirklich schlimmsten Stelle an dem Anstieg so eine Dreier-Fotofalle von den Fotografen von Sportograf. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass diese Kameras so lange Fotos von einem machen, wie man da im Erfassungsbereich ist und sich bewegt. Also wenn, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe festgestellt, da in der Sequenz, da sind von den 195 Fotos, die ich von Sportograf angeboten bekommen habe, ungefähr 25 entstanden.
Und warst du etwas langsam?
Wir waren sehr langsam, ja, das stimmt. Ja,
wir sind auch stehen geblieben und haben am Grimassen in die Kamera gemacht.
Ja, genau, wir haben ein paar Grimassen gemacht und die hat die ganze Zeit klick, 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 klick.
Filmvoll.
Ja, genau.
Also, die Kamera getiltet.
Genau. Also da haben wir tatsächlich viele Schiebebilder übersandt bekommen, die nicht repräsentativ den Ablauf der Etappe darstellen. Das muss man dazu sagen.
Ja, und was man auch dazu sagen kann, das klingt ja jetzt so, dass man da nicht fahren konnte. Man muss natürlich sagen, dass von den Elite-Teams da, so wie wir gehört haben, wir haben es ja nicht gesehen, doch im Video hat man es gesehen, da hat keiner geschoben, die fahren da. Ne? Also
man braucht halt eine gewisse Geschwindigkeit da, glaube genau. ich auch.
Genau.
Um also da irgendwo ja, noch rüber zu rollen.
Wir sind ja auch zwischendurch da ein Stück gefahren oder ich habe es zwischendurch nochmal probiert, so ein paar hundert Meter. Aber das kostet halt immens viel Kraft einfach, wenn man da fährt. Und da war so ein bisschen, es war ein bisschen flacher zwischendurch. Aber diese Steine, wenn man dann da bleibst du ja hängen, wenn du dann nicht mit der entsprechenden Geschwindigkeit fährst, ne? Also es ist für Leute, die es können und die den Druck haben, war das definitiv fahrbar. Für uns im größten Teil eher nicht.
Imke, was gibt es bei euch zur vierten Etappe zu sagen?
Ich hatte mir so mitgenommen, dass es mal reibungslos ging. Wir hatten keine Panne, wir hatten, lief alles.
Sehr schön.
Lief alles, ja.
Sehr schön. Reini hat im Ziel seine Rechnung bezahlt fürs Schaltwerk.
Genau, Schaltwerk hat auch funktioniert.
Genau. Wir sind in unsere Autos gestiegen und haben den dritten und damit letzten Etappenort angefahren. Und zwar sind wir nach Córdoba gefahren. Und auf dem Weg dorthin, das waren ca. 120 Kilometer, meine ich, haben wir die einzigartige Landschaft genossen, die sich uns da anbot. Und ich bin dann irgendwann siebenstellig, habe ich aufgehört zu zählen, wie viele Olivenbäume es waren am Wegesrand bis zum Horizont. Unfassbar viele Olivenbäume, also Monokultur, wie sie im Buche steht. Nichts anderes außer Olivenbäume in Reihe und Glied im Lineal gezogen, angelegt. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich so auch nicht erwartet.
Nee, habe ich auch nicht erwartet. Also das war der größte Monokulturgarten, den ich je gesehen habe. Wahnsinn. Und darunter Wüste, ne? Also unter den Bäumen.
Genau.
Da Staub. War nichts.
Ja, doch, manchmal so ein bisschen Rasen, so ein bisschen Wiese war manchmal drunter an so einigen
Ja, schon mal.
Stellen, ne? Das war
Ja,
so
stimmt.
dazwischen. Und je flacher wir dann nach Cordoba reinkamen, so ein bisschen sind wir auch durch so einen Talkessel gefahren. Da hat sich die Landschaft, finde ich, nochmal so ein bisschen verändert. Dann, ne? Dann wurden die Oliven ein bisschen weniger, dann war auch ein bisschen andere Landwirtschaft irgendwie gefühlt da. Aber sobald das wieder hügelig wurde, gab es wieder diese Olivenreihen. Also unglaublich, so viele Olivenbäume kann man gar nicht. Ja, phänomenal.
Genau, Cordoba dann landschaftlich auch nochmal anders als die Berge in Jaén, also nochmal deutlich niedriger, eher so Mittelgebirgscharakter. Höchsten Gipfel waren vielleicht 500, 600 Meter hoch und Talgrund weiß ich gar nicht. Also die Höhenunterschiede waren
100 Meter, 100, 120 Meter ungefähr.
ja, also so Anstiege von 300, 400 Höhenmeter Differenz jeweils, alles sehr grün, aber ein Trailnetz, was seinesgleichen sucht. Und ja, fünfte Etappe, Start, wieder irgendwo mitten in der Stadt von Cordoba. Ziemlich kalt morgens, nachmittags Regen angesagt, deswegen abends die E-Mail bekommen vom Veranstalter, die Etappe wird von 78 Kilometern und knapp 1700 Höhenmetern oder 1800 Höhenmetern, 10 Kilometer gekürzt, weil Regenfälle angesagt worden sind. Und ja, von uns war keiner im Ansatz unglücklich über diese Entscheidung, oder?
Nein,
Nö.
definitiv nicht.
Jetzt haben wir über 4 Tage feinstes Mountainbiken berichtet und dann wird so eine Etappe gekürzt. Da sollte man meinen, aufgrund des Spaßfaktors, den wir erlebt haben, wären wir traurig gewesen, aber es war genau das Gegenteil. Wir waren sogar mehr oder weniger froh, dass wir nicht nahezu 80 Kilometer über die Trails gejagt worden sind, denn der körperliche Verschleiß hat dann tatsächlich auch so langsam eingesetzt. Also bei mir zumindest.
Ja, und die Etappe hat es auch wirklich auch in sich gehabt, ne? Das war ja wieder Trailbiken pur, soweit ich das noch in Erinnerung habe, über die Gesamtdistanz. Und man muss sagen, das 10 Kilometer Kürzen hat nicht so wirklich viel an den Höhenmetern am Ende des Tages ausgemacht, weil die natürlich wieder doch mehr waren wie angegeben.
Ja,
absolut richtig.
genau. Und vielleicht noch erwähnenswert, auch hier die 6 Kilometer nach dem Start aus der Stadt raus bis ins Gelände neutralisiert hinterm Führungsfahrzeug. Ja, und das waren so typische 30-30er-Intervalle für mich. Vollgas und dann wieder voll in die Bremse, Vollgas, wieder voll in die Bremse, bis dann irgendwann einigermaßen Ruhe nach dem ersten Stau im ersten Trail eingekehrt ist. Und
Ich
dann
habe
ging es.
sogar einen Quorum geschafft in der neutralisierten Zone.
Ja, so viel
Ja,
dazu.
das lag halt daran, dass wir irgendwie den Start verschlafen haben, glaube ich. Dass wir von ganz hinten, wir sind ja dann nicht mehr in unsere Box gekommen, weil irgendwie waren sie an dem Tag mal so schnell mit Aufstellen und ja, brauchten dann doch noch Luft und Toilette musste ich noch suchen und so weiter. Und irgendwie wart ihr alle dann schon
Ich
aufgestellt.
glaube, mit deinem Mann hast du auch noch telefoniert.
Ja, der hat auch noch angerufen, stimmt, genau.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
Genau. Und dann standen wir ganz hinten. Und dann mussten wir Gas geben. Dann haben wir mal den Büchi gemacht und sind irgendwie durchgefahren.
Vollgas, Marie. Ja, schön. Da bin ich sogar ins
Genau.
Fernsehen gekommen, hast du gesagt.
Stimmt, das war nämlich die Etappe, diese Skoda Superstage oder wie sie hieß. Da gab es im spanischen Fernsehen eine Live-Übertragung, die man sich auch jetzt noch auf YouTube angucken kann. Und da habe ich mal ein bisschen reingeschaut und dann irgendwie im Start haben sie ein bisschen länger gefilmt. Da warst du dann zu sehen. Ganz rechts,
La.
natürlich.
Gehen. Natürlich.
Genau, ganz rechts, mit dem
Ganz rechts.
52er Lenker.
Genau.
Genau. Ja, ansonsten kann man zu dieser Etappe noch sagen, es deckt sich vieles mit den Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben. Es geht über Trails, Trails, Trails. Aber, und das war auch eine Neuerung, wir hatten tatsächlich zwischendurch auch mal ein paar Kilometer Straße zu absolvieren. Und das war, also für mich jedenfalls, ich glaube für dich auch, Thomas, eine willkommene Abwechslung. Mal so richtig schön, einer vorweg, 40 km/h, Drehzahl am Anschlag und dann Windschatten, 3-4 Kilometer da auf der Straße lang peitschen. Das hat richtig Bock gemacht und vor allen Dingen hat man auch endlich mal ein paar Meter gemacht. Das war ja dann doch die ganzen Tage mit einem Schnitt von 13 oder 14 maximal ziemlich zäh, was sich da so abgespielt
hat. Ja, und es strengt dann auch nicht mehr so an, wenn es rollt, ne? Das muss man ja auch sagen. Das war wirklich, das war mal eine angenehme Abwechslung.
Ja, und an einer Stelle fällt mir gerade ein, so ein Steilstück, so ein felsiges Steilstück, 10, 15 Höhenmeter vielleicht, war gesäumt von zahlreichen Zuschauern in Zweierreihe teilweise und oben stand ein DJ mit seinem Mischpult und seinen Boxen und der hat mega coole Musik aufgelegt an der Stelle. Das hat nochmal so einen richtigen Push für die Etappe auch.
Ja, das war wirklich ganz klasse Musik. Also muss ich wirklich sagen, super Bass, perfekt im Wiegetritt, herrlich.
Ich muss gestehen, ich habe es nicht
ganz... Brauchte man da aber auch an der Stelle. Die war schon echt ziemlich anstrengend da hoch.
Habt ihr es geschafft?
Ja.
Ja, ich hab einmal unten einen Fuß runtergelassen, weil ich tatsächlich mal wieder zu wenig Noppen hatte. Aber sonst bin ich gefahren, ja.
Aber es war knapp.
Ja, ich habe es tatsächlich auf der Hälfte oder so, da habe ich einmal ausklicken müssen. Und dann war aber gleich eine helfende Hand von der Seite, der wollte mich anschieben, aber ich war dann eh raus und bin dann in einen zügigen Jog verfallen und war dann auch relativ schnell oben. Aber ich hatte Gänsehaut, ne? Also unter den jubelnden Massen da, dann standen ja auch unsere Nachnamen zumindest auf den Startnummern vorne am Lenker und dann, dann rufen die seinen Namen und den Namen und die Musik dazu. Das war eine Situation, die ganz fantastisch war, ja. Aber da bin ich dann offensichtlich ja nicht alleine mit meinem Empfinden. Ja, und dann zog sich die Etappe halt, ja, ich sage jetzt mal, wenig spektakulär, aber doch schön, Kilometer um Kilometer hin, mit wieder teilweise matschigen Trails, teilweise, dann kam so ein Sandstück dazwischen, so mit so rotem Sand. Das hat mich so ein bisschen, ja, das hat mich ein bisschen angenervt, weil dann fing das Rad an, überall zu crunchen und zu quietschen.
Habe ich jetzt so gar nicht festgestellt, okay.
Es kamen dann ja irgendwann relativ schmale Trails, die sehr, sehr, sehr pflanzenbewachsen waren. Und dann kamen auch so ein paar richtige Schlammlöcher, wo man eingetaucht ist. Und danach kamen dann die Wege, die waren dann sehr, sehr mit rotem Sand belegt, bevor es dann irgendwann wieder ins Unterholz ging. Und ja, dann nahmen die Kilometer jedenfalls kein Ende. Und ganz zum Schluss, die letzten 8 waren wieder großartig.
Da hatten wir ja auch ein bisschen Regen, ne? Glaube ich, oder? Das war dann schon, ich weiß nicht, bei uns war es, glaube ich, auch mehr so auf so einer Auffahrt noch. Oder war das schon auf diesen letzten Hubbeln? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber der Regen hat sich wirklich noch irgendwie so im Rahmen gehalten. Man musste noch nichts anziehen. Ich habe ja wirklich Rucksack gepackt mit Regenjacke, Regenhose, dicke Handschuhe und so. Ich hatte Angst vor kaltem Regen.
Stimmt, Imke, du hast ja schon am Vortag verlauten lassen, dass du befürchtest, dass es ein doofer Tag wird. Aber es ist dann doch, ja genau, ist aber zum Glück ja ein bisschen anders gekommen. Ne? Also das
war, Glück, ja.
Wir sind ja mehr oder weniger trocken tatsächlich im Ziel noch eingefahren, bevor und wir haben auch noch unsere Nudeln einigermaßen trocken essen können. Und dann
fing es an.
Dann fing es an. Ne? Ja. Haben wir auch ziemlich lange gebraucht, um das Hotel zu finden, weil das so ein bisschen verwinkelt war. Also ich habe gefroren wie ein Schneider, trotz Regenjacke, als wir dann im Hotel angekommen sind und war froh, dass wir es geschafft haben.
Naja, es war schon gut, dass wir es gekürzt haben. Ne? Mit den ganzen Trails, das wäre kein Spaß gewesen, im strömenden Regen das alles zu fahren.
Ich habe mir da mal eine Badewanne gegönnt. Das war gut. Herrlich.
Ja, das Veranstalterhotel, genau, da gut ausgestattet. Und dann kommen wir auch schon zur sechsten Etappe und die hatte auch wieder was Besonderes an sich. Und zwar war die als Einzelzeitfahren angelegt in umgekehrter Startreihenfolge, also die langsamsten zuerst und die Age-Grupper die Altersklassenathleten in 30 Sekunden Abstand und ganz zum Schluss dann im Minuten- oder 2-Minuten Abstand sogar. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich glaube Minute.
Minute war es, glaube ich. Andreas Seewald hat es uns dann nochmal erzählt, abends beim Abendessen, der mit seinem Teampartner da auch gestartet ist. Die sind dann im Minutenabstand gefahren und dann sind wir von der Startrampe gerollt, wie man es bei den namhaften Pro-Tour-Teams auf der Straße auch kennt, von der Rampe gerollt und dann auf die Strecke entlassen worden, mit Countdown, mit Handzeichen und Namensnennung. Und dann, ja, ging es erstmal all out aus der Stadt raus und dann ging es in den einzigen Trail, ne? Den einzigen Trail des Tages, der sich dann über 26 Kilometer ungefähr, kann man fast sagen, durch die Vegetation seinen Weg bahnte. Mit der obligatorischen Bachdurchfahrt, mit dem obligatorischen Stau, der trotz Einzelzeitfahren auftrat. Und ja, dann wurde es gegen Ende nochmal richtig aufregend.
Dschungelig fand ich es teilweise sogar. Also
ich fand es die ganze Zeit ziemlich aufregend. Ich habe mich die ganze Zeit ziemlich aufgeregt, sagen wir mal so.
Das musst du uns jetzt natürlich erstmal ein bisschen näher erklären.
Ach so, ja, weil irgendwie mit dem Modus war ich irgendwie nicht so happy, weil wir hatten eigentlich zu unseren, wir hätten eigentlich eine grusame letzte Etappe gerne gehabt, weil nach hinten raus hatten wir eine Stunde Abstand und nach vorne 20 Minuten. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt keinen Stress gehabt und wollten das nur noch sicher nach Hause fahren. Und ja, es war überhaupt nicht geruhsam, weil irgendwie man wurde ständig überholt und ist aufgefahren, es gab Stau und also man konnte sich dem auch überhaupt nicht entziehen. Also je langsamer man gefahren ist, umso mehr kam ja auch von hinten und so. Also ich fand das irgendwie, ja, nicht so schön eigentlich. Also die Strecke war toll, aber es war halt die ganze Zeit so ein Chaos und da musste man sich erstmal irgendwie so ein bisschen, ja, wieder mit zurechtfinden, dass man da halt irgendwo drin steckt und Geduld haben muss und ja, irgendwann wird man schon wieder ankommen. So war es dann auch. Ist auch alles heile geblieben. Und ja, die Sonne hat geschienen, die Trails waren toll, aber man konnte halt nicht alles so fahren, wie man es vielleicht gern gefahren wäre.
Das stimmt. Also der Modus hat nicht dazu beigetragen, das Ganze zu entzerren, sondern ich finde auch im Gegenteil, dadurch, dass von hinten die schnelleren Fahrer auf einen ja relativ schnell auch aufgefahren waren und die Trails halt so schmal und so, also im Prinzip ist es ja ein Tunnel im Gebüsch gewesen. Man musste ja den Kopf teilweise einziehen und es war einfach so schmal, man kann nicht überholen. Es ist faktisch nicht möglich gewesen und musste halt warten, bis eine Stelle kam. Es gab viele Schiebestellen dadurch auch, die man vielleicht sonst hätte auch fahren können. Aber ja, irgendwann gegen Ende, letzten 5-6 Kilometer waren wieder dieselben wie am Tag zuvor und da wurde dann das Gelände etwas offener, der Trail wurde etwas breiter und dann haben sich die schnelleren Fahrer schon ihren Weg gesucht und den auch gefunden. Wobei ich sagen muss, auch an dem Tag, es ist total fair abgelaufen im Miteinander. Also von den schnelleren Fahrern, die haben zwar von hinten auf sich aufmerksam gemacht und es war auch ein wildes Griole und Geschreie und Gegröle, aber alles so irgendwie im gefühlt positiven Sinne, ne? So diese Lebensfreude, die da übergesprungen ist irgendwo von den Fahrern. Und die haben sich auch, also zumindest bei mir, dann auch bedankt und auch nochmal Daumen hoch im Vorbeifahren oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da. Also es war insgesamt stressig für einen, wenn man natürlich auch niemanden behindern wollte, aber andererseits hat man sich den Stress auch ziemlich viel selbst gemacht. Der wurde nicht ausgelöst durch irgendwelche aggressiven Verhaltensweisen anderer Fahrer. Oder ist euch das anders ergangen?
Ja, also sagen wir mal so, ich hatte doch schon auch ein paar Erlebnisse, gerade an Stücken, wo es relativ steil war und weil dann die Schnelleren und die Langsameren sich trafen, dass da schon ein bisschen nebeneinander, durcheinander und so weiter entstand und unheimlich viel Spanisch in der Luft war auf einmal, ja, unheimlich viel Spanisch. Der eine Partner des Teams hat auf den anderen gewartet, die haben sich abgestimmt, wo bist du rum, wo steckst du rum, bist du noch immer noch nicht da. So fühlte sich das für mich an. Und ja, wenn dann diese Bergauf-Nummer da weg war, dann entspannte sich das wieder und alles durfte fahren und das Spanisch in der Luft wurde auch wieder weniger. Das war ganz lustig. Genau. Ja, und an einer Auffahrt, da war es auch ein bisschen Style und ein bisschen rutschig und da habe ich dann auch mal dazu beigetragen, dass hinter mir ein bisschen Stau war. Da habe ich mal die Kröte gemacht, lag auf dem Rücken und der liebe Markus fragt mich ganz trocken, kann ich dir irgendwie helfen?
Was man auch noch zu der Strecke sagen muss, es war ja durch den Regen am Vormittag, wo wir dann aus der Startsequenz raus sind und die ersten kleinen Trails, die dann kamen, die waren ja auch teilweise, war noch sehr viel Feuchtigkeit und Wasser unterwegs. Und da wir ja wussten, dass wir in das Trailgebiet vom Vortag reinfahren, was schon dementsprechend anspruchsvoll war, habe ich mir gedacht, oh weh, oh weh. Wenn die Trails nachher so nass sind, wie jetzt hier der Anfang, das kann ja was werden, weil die ja schon sehr steinig und felsig waren. Aber das hat sich ja glücklicherweise dadurch, dass die anscheinend ja auf der Südseite gelegen haben, die waren ja sowas von trocken, die Trails.
Ja, das hat sich dann, ich glaube, wieder verflüchtigt in dem Sand, ne?
Ja, aber ich glaube, erstmal hat es schon dazu beigetragen, dass alles so aufgeweicht war, dass das Ganze auch so stauig wurde, wie es dann war, ne? Also das, ich glaube, wenn das trockener gewesen wäre, dann wären auch sozusagen die zuerst gestartet sind, die wären auch einfach mehr oder alle wären mehr gefahren. Ne? Und weil das ist ja auch immer ein Problem, wenn dann schon an Sachen Leute absteigen, die sonst alle fahren würden. Ne? Das führt ja immer zu so Stockungen sozusagen. Ne? Und das durch diesen Modus, dass dann von hinten immer mehr schnellere Leute kommen, wird das halt immer mehr. Ne? Also das wird halt, verflüchtigt sich halt nicht. Ne?
Nee, das stimmt. Und die Leute, die da schon mal gefahren sind, und ich glaube, im letzten Jahr ist die Etappe auch genauso gefahren worden wie jetzt, die waren im letzten Jahr Viertelstunde bis 20 Minuten teilweise schneller bei trockenen Bedingungen als im Vergleich zu jetzt. Also würde deine These, Imke, auch bestätigen, dass es genauso ist, dass das natürlich für die Langsameren, die ja per se sowieso vielleicht ein bisschen schwächer sind, dann noch schwerer wird und dann natürlich noch mehr abgestiegen wird und noch mehr Stau entsteht hinten raus. Und selbst die Profis haben uns ja beim Abendessen berichtet, dass auch die in Teilen im Stau gestanden sind. Die haben das allerdings auch die haben das gar nicht so dramatisch empfunden, obwohl es bei denen ja so richtig auch um was ging. Ne? Hier Seewald und Jakob Hartmann, die waren ja bei uns mit im Hotel, da haben wir abends noch das Gespräch gefunden miteinander. Die waren total entspannt, ne? Diese haben genauso gesagt wie du, Imke, wir haben nach hinten genug Luft, nach vorne genug Luft und die sind ja dann Gesamtzweite auch geworden. Letzten Endes war es für die dann ein Vorbereitungsrennen fürs Cape Epic jetzt im März, aber die waren mit dem Modus ganz zufrieden und haben dann auch nochmal gesagt, die sind ja auch in Minutenabstand gestartet, sodass sich das dann dadurch aber auch nochmal eine Ecke entzerrt hat und natürlich, wenn die Profis starten, waren vor denen ja auch schon gute Fahrer unterwegs, die möglicherweise mehr fahren konnten, als wir das auch machen konnten, genau. Ja, das war es, Andalusia Bike Race 2025. Was können wir als Fazit ziehen?
Ja, muss man nochmal machen, ne?
Ich hab's befürchtet.
Ja doch, das war so geil, das muss man nochmal machen. Ja.
Kann man nochmal machen. Ja, muss man nicht, war schon so gut.
Genau, also es war auf jeden Fall mal was anderes. Es war Mountainbiken, so wie wir es, glaube ich, uns vorstellen auch. Ne? Von der Organisation her, vom Veranstalter her, fand ich es auf eigene Weise herausragend. Ich hätte jetzt, abgesehen von der Transfergeschichte und der individuellen Anreise per Flugzeug, was ja immer ein bisschen mehr Aufwand für uns bedeutet, aber das liegt ja an uns und nicht am Veranstalter, fand ich da wenig Ansatzpunkte, wo ich sagen müsste, hier ist was zu kritisieren im kritischen Sinne. Ne?
Mehr Toiletten hätte ich mir gewünscht.
Ja, stimmt. Das ist ein Thema. Da musste mal vorher klargekommen sein, ja.
Wir hatten ja schon einmal kurz die Ausschilderung, haben wir schon angesprochen. Da gab es im Prinzip nichts auszusetzen. Die Ziel- und Startbereiche, die waren übersichtlich, die hat man schnell gefunden. Man konnte sich schnell orientieren, wo man hingehört. Verpflegung im Ziel, ja, ist immer individuell. Mir hat persönlich hat's getaugt. Es war alles da, was man brauchte. Paella, Reis, Nudeln, Gerichte und Kuchen, ja, spanisch bedingt, insgesamt eher fleischlastig, das ist nichts für Vegetarier. Getränke, auch ausreichend da. Verpflegungsstellen unterwegs, ausreichend, gut dimensioniert, gut erreichbar, organisiert. Technischer Support, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Thomas und ich haben auf der ersten Etappe einmal bei der ersten technischen Versorgung angehalten, weil wir beide das Gefühl hatten, mit unserer Sitzposition stimmt was nicht. Und der Mechaniker, der war sowas von auf Zack, der wusste genau, trotz Sprachbarriere, was wir wollten. Und dann haben wir das alles kurz innerhalb ganz kurzer Augenblicke mit dem richtigen Werkzeug fixen können. Also auch das hat gepasst.
Ja, und auch ich habe morgens einmal wir haben morgens einmal Luft kontrollieren lassen oder aufpumpen lassen. Das haben die zu zweit gemacht. Die haben für einen gepumpt und dann stand der Nächste da und hat dann den Luftdruckmesser da dran gehalten, ob der Luftdruck auch stimmt, den sie da reingepumpt haben. Also das ist schon cool gewesen. Das habe ich bisher auch noch nie erlebt gehabt.
Und die anderen beiden, habt ihr auch noch irgendwas in organisatorischer Hinsicht?
Ich kann nur sagen, die waren bestens ausgestattet. Also da war alles Werkzeug vorhanden, was man brauchte. Gut, wir brauchten zum Glück nichts. Ich fand die Station hervorragend. Also so gute Stationen habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Würde ich sogar sagen.
Bei Imke ist nichts passiert. Alles.
Ja, gut, den Schuh, das ist jetzt kein Thema für die Werkstatt. Ich hatte zum Glück ein zweites Paar dabei. Ein
paar Schrauben reindrehen können und hätten die bestimmt auch gemacht. Genau. Direkt am Fuß fixiert.
au, ja.
Fürs Wetter kann man nichts. Da hatten wir aber auch meines Erachtens relativ viel Glück, bis auf den einen Nachmittag auf der fünften Etappe. Insgesamt um die Jahreszeit, die Erfahrung haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht, als wir in Malaga gewesen sind zu der Zeit, doch recht kühl. Das habe ich mir ehrlich gesagt etwas anders vorgestellt. Aber es reichte ja dennoch dazu, kurz oder mit Armlingen und eine Weste kurz drüber morgens. Also
ja,
man ist,
das
man,
passt ja schon.
Man ist nicht frierend unterwegs gewesen, aber es ist weit davon entfernt, frühlingshafte mediterrane Temperaturen zu haben da um die Jahreszeit.
Wobei die 15 Grad da unten eher wie 17 wirken, wie als wenn sie hier 15 Grad wie 14 oder 13 wirken, ne? Also bei mir hier bei uns zu Hause. Dass die Temperatur misst. Also durch die trockene Luft war es immer gefühlt etwas wärmer als angegeben, fand ich.
Ja, es kommt halt immer drauf an, wenn wieder Wind ist, dann ist es wieder andersrum, ne? Aber wenn die Sonne mal so reinscheint, dann wird es schon auch schnell warm. Also so ein bisschen flexible Kleidung war ganz gut, ne? Also dass man mal irgendwie schnell die Armlinge runterlassen kann oder wieder hochziehen kann, sowas, ja. Wenn man da empfindlich ist zumindest.
Genau, in den sonnendurchsetzten Anstiegen, wo man nicht im Wald gewesen ist, sondern tatsächlich mehr oder weniger auf freier Plaine und auf der Sonnenseite, da ist es dann schon mal manchmal schon mal ein bisschen wärmer gewesen. Aber auf der anderen Seite, wo es dann auch feucht und schattig war, da war ich dann tatsächlich froh um meine Weste, die ich 6 Tage lang nicht ausgezogen habe im Prinzip.
Ja, genau.
Gut, und morgens beim Start um 10, Start war immer um 10, haben wir glaube ich noch nicht gesagt, bei jeder Etappe, außer beim Zeitfahren, da war es individuell. Eine ordentliche Startzeit, man hatte morgens genug Zeit zum Frühstücken, ein bisschen was zu organisieren, nochmal einmal das Rad streicheln, entspannt zum Start zu fahren, sich zu orientieren und dann waren die Etappen, je nachdem wie schnell man war, zwischen ja, knapp 2 bis etwas über 5 Stunden, ne? Also man hatte auch abends dann noch genügend Zeit und Luft, sich zu entspannen oder vielleicht auch ein bisschen Kultur zu machen. Ihr habt ja Kultur gemacht auch.
Ja, klar. Wann ist man mal da?
Ja, ihr habt es schon gesagt, man kann das nochmal machen. Es ist halt etwas aufwendiger durch die Flugreise und durch das viele Gepäck, was man mitnehmen muss. Aber es lohnt sich definitiv und wer daran interessiert ist, dem ist das auf jeden Fall ans Herz gelegt, sich da mal anzumelden. Preis-Leistungs-Verhältnis, gibt es nichts zu meckern?
Nö.
Und
Prädikat besonders empfehlenswert.
Wir haben 1,5 Stunden verquatscht, kommen damit zum Ende unseres kurzen Rückblickes auf ein aufregendes Abenteuer in Andalusien. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns bei euch, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Vielleicht konnten wir euch so ein bisschen den Mund wässrig machen oder das Interesse schüren, auch mal in Andalusien dabei an der zu sein und an der Startlinie zu stehen. Wir haben es getestet und für gut befunden. Manche sind auch schon das 2. oder 3. Mal dort am Start gewesen. Wir haben gerade festgestellt, das kann man auf jeden Fall wiederholen. Wann das passiert, das lassen wir erstmal offen. Und ich bedanke mich bei euch dreien für eure Teilnahme. Wir haben uns recht kurzfristig jetzt hier zusammengesetzt und die Aufnahme gestaltet. Danke dafür, dass ihr dabei seid. Und ja, wir wünschen viel Spaß, eine aufregende Saison 2025 und der Berg wird immer zu Ende gefahren. Auf Wiederhören.
Tschö.
Tschüss zusammen.
Mach's gut. Tschüss.
Okay.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.